Kauf deinen Strom nicht irgendwo. Kauf deinen Strom in Göttingen. Denn Göstrom ist nicht nur Energie aus der Steckdose. Er ist viel mehr. Er kann Sporthallen beleuchten, Kultur fördern und Menschen helfen. Mit Göstrom bleibt die Energie da, wo sie gebraucht wird. In Göttingen.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Unsere Reihe im Gespräch mit der Leiterin des Literarischen Zentrums, Annalena Markus, widmet sich heute literarischen Stimmen und Befunden über die gesellschaftlichen Herausforderungen und die akuten Fragen über aktuelle Entwicklungen. Mit einem Ausblick auf das Programm des Literarischen Zentrums zur Herbst-Wintersaison.
Annalena, im Programm für den Herbst-Winter widmet ihr euch Gegenwartsstimmen, die sie den akuten Herausforderungen, was die Leute beschäftigt, diese Gesellschaft, was die Atmosphäre angeht, nachspüren. Und ihr stellt ja auch wieder die Frage, was kann Literatur in Anbetracht dieser sehr komplizierten, nicht mehr durchschaubaren oder überschaubaren Wirklichkeit? Gibt es da Stimmen, die Stellung nehmen und einen auch weiterbringen?
Auf jeden Fall. Also erstmal, ich glaube, die Beschreibung, die du machst, die nehmen wir im Moment auch wahr. Dass Menschen zu uns kommen, weil sie Fragen haben, weil sie Austausch auch untereinander suchen. Ich glaube, wahrzunehmen, dass gemeinsam in einem Raum sein und sich einem Thema widmen, einem Gespräch zuhören, Fragen stellen, danach vielleicht noch bei einem Getränk weiter darüber nachdenken, dass das etwas ist, was gerade sehr gewollt wird und gefordert wird. Das ist für uns natürlich einerseits etwas sehr Schönes, weil wir da merken, dass wir ein ganz engagiertes Publikum haben, die auch viel von uns fordern. Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine große Aufgabe, zu gucken, okay, was für Themen sind das, die unsere Mitmenschen gerade beschäftigen, die auch vielleicht in der Stadt gerade virulent sind oder wo wir das Gefühl haben, die sind wichtig, zu denen wollen wir auch gerne was machen. Und gleichzeitig haben wir im Moment aber auch sehr den Eindruck, dass auch das Unterhaltsame oder das, was sich nicht mit einer aktuellen Krisenfrage beschäftigt, dass auch das sehr wertgeschätzt wird. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, als wir das Programm gemacht haben und die Frage, wie können wir dem begegnen? Und ich glaube, daraus ist dieses sehr vielfältige, breite Programm geworden, was sehr unterschiedliche Themen und sehr unterschiedliche Literatur abbildet und zeigt.
Formen von Literatur, also was der Ästhetik angeht, den Stil oder auch die Schauplätze, ob es sich direkt auf die Gegenwart bezieht oder ob es noch mal ein bisschen in der Geschichte gräbt,
genau,
so in den Untiefen und was das alles letztendlich auch mit uns zu tun hat. Ne?
Genau, wir haben eigentlich alles dabei. Wir haben die Texte dabei, die sich die Vergangenheit angucken und die erarbeiten oder sich damit nochmal auseinandersetzen, sei es nun Judith Herrmann mit Ich möchte zurückgehen in der Zeit, die sich ja mit der NS-Geschichte ihres Großvaters auseinandersetzt, dass die Geschichte, die eigentlich eine große Leerstelle in ihrer Familie ist, ein großes Schweigen abbildet. Und sie widmet sich mit ihrer ganz unvergleichlichen Art des Schreibens eben halt dieser Aufarbeitung und reist ihrem Großvater nach und schaut, okay, was ist das, was liegt da, was kann ich noch bergen und heben? Was sind aber auch vielleicht die Leerstellen, denen ich nicht begegnen kann, denen aber die Literatur begegnen kann, indem sie nicht immer gezwungen ist, jede Stelle auszukleiden, in der sie natürlich fiktionalisieren darf, in der sie Figuren schaffen, Perspektiven erzählen darf, was wir vielleicht in der Realität so nicht können.
Da schließe ich auch gleich die Frage an, was kann Literatur bewirken? Was macht sie mit denen, die sie lesen, die sie wahrnehmen, in welcher Form auch immer? Mhm. Sei es bei einer Lesung oder weil sie ihre Buchhandlung stürmen.
Ja, oder weil sie genau auf dem heimischen Sofa oder im Freibad sich jetzt diese Geschichten zu Gemüte führen. Die Frage ist natürlich riesengroß, was kann Literatur? Alles Mögliche kann Literatur, aber ich glaube, eine große Sache ist tatsächlich der Perspektivwechsel, indem ich mich Lesen versenke in eine andere Geschichte, in eine fremde Perspektive, in eine andere Zeit, vielleicht auch in einen anderen Kulturraum. Kann ich das nachempfinden? Kann ich Verständnis erzeugen? Mir fällt es vielleicht leichter, meine eigene beschränkte Perspektive zu verlassen, meinen eigenen Blick auf die Gegenwart und die Seiten zu wechseln. Und da haben wir ganz viele Texte, die das ganz unfassbar können. Und was Literatur an dieser Stelle auch kann, ist Totes wieder lebendig werden lassen. Auch das geht. Wir haben in unserer Reihe Climate Care den ganz fantastischen Autor Matthias Jügler eingeladen, der ein Sammelband herausgebracht hat. Wir dachten, wir könnten fliegen. Der ist schon im letzten Jahr erschienen. Und in dem lassen ganz fantastische AutorInnen aus dem deutschen deutschsprachigen und internationalen Raum ausgestorbene Tier- und Pflanzenarten wieder zum Leben erwecken. Sie erwecken sie wieder zum Leben, indem sie ihre Lebensart beschreiben, indem sie nochmal auf Eigenarten eingehen. Und wir haben dann einfach die einmalige Chance, nochmal mit dem hawaiianischen Berkelbiskus Zeiten zu teilen oder auch mit der stellerschen Seekuh, etwas, was uns in der Realität natürlich versagt bleibt.
Was unseren beschränkten Wahrnehmungshorizont mal ein bisschen aufmischt. Andere Fragen und auch Dimensionen, Orte und Entwicklungen, von denen wir gar nichts mitkriegen oder die es gegeben hat, die auch was mit uns machen.
Ja, genau. Wir wollten aber da in dieser Veranstaltung nicht nur den Blick auf die Vergangenheit und auf das schon Verlorene richten, sondern wir haben Britta Wahlbohn, die Göttinger Naturschutzbeauftragte, dazu gebeten, die das Ganze dann wieder auch in die Gegenwart holt und sagt, welche Arten sind denn zurzeit bedroht und was können wir denn jetzt machen, damit wir nicht nur diesen Verlust einfach weiter betrauern und irgendwie verwalten, sondern vielleicht auch aktiv werden und mal gucken, was eigentlich in unserer nahen Umgebung liegt und wo wir ansetzen können, wenn wir nicht den nächsten Sammelband von Matthias Hügler in 10 Jahren haben wollen mit den nächsten ausgestorbenen Arten.
Es gibt noch eine Reise, sagen wir mal, in andere Dimensionen, fast wie eine Traumreise auch, von Steinen und Sternen. Ihr eröffnet ja die Saison mit einer Kopfhörerlesung an der Jakobikirche, also draußen. Also raus aus dem Reservat, den geordneten Verhältnissen in die frische Luft, was sich da noch so alles abspielt an Gedanken- und Fantasiewelten.
Die Kopfhörerlesung ist tatsächlich ein von uns heiß geliebtes Format. Das machen wir mittlerweile zum 3. Mal und eröffnen damit immer nach dem Sommer unsere Herbstspielzeit. In den letzten lauen Sommerabenden wollen wir Literatur aus diesem Haus hinausbringen und in die Stadt. Wir hoffen immer so ein bisschen, dass wir damit natürlich auch Menschen aufmerksam machen auf Literatur, die vielleicht einfach vorbeiflanieren, die sehen, was machen die Leute mit den komischen Öhrchen, die da in allen möglichen Farben leuchten, auf dem Nikolaikirchhof. Und gleichzeitig haben wir aber, das war ein Experiment, als wir es das erste Mal gemacht haben, haben wir festgestellt, dass das ein wahnsinnig gutes Hörerlebnis ist. Also dieses Literatur direkt auf die Ohren. Und man kennt das, wenn man so mit Noise-Canceling-Kopfhörern vielleicht Musik hört und am besten dabei Zug fährt zum Beispiel und so die Landschaft an sich vorbeirauschen lässt. Man ist irgendwie ausgeschaltet von der Welt und gleichzeitig direkt in ihr. Und das ist so ein Hörerlebnis, was bei Literatur was ganz Fantastisches macht, weil man sehr tief in die Texte einsingt, aber gleichzeitig noch wahrnimmt, dass man selber einfach Teil dieser Gegenwart ist. Und das hat uns die letzten 2 Jahre schon fantastisch gut gefallen. Und diesmal probieren wir nochmal was Neues. Und zwar stürzen wir uns auf die Lyrik. Und wir haben Alexander Schnickmann und Leo Tastum eingeladen, die ganz fantastisch ihre Texte lesen. Wir haben sie schon gehört und es war ein großer Spaß. Das sind Messeerfahrungen und Leo Tastum ist Litlab-Stipendiat im Haus. Das heißt, wir lieben und schätzen ihre Texte eh sehr. Und die beiden haben sich bereit erklärt, gemeinsam mit uns dieses Experiment Lyrik unterm aufgehenden Sommerabendhimmel zu bestreiten. Und wir sind ganz gespannt, was daraus wird und freuen uns da schon sehr drauf.
Das findet ja auch im Gespräch mit der Literaturkritik statt. Wie viel Aufruhr braucht es, um auch widerspenstige, aufrührende Texte unter die Leute zu bringen, sagen, naja, das ist vielleicht nicht so mein Ding. Also wie viel Aufruhr braucht es insgesamt für die Literatur?
Den allergrößten, hoffentlich. Das wäre meine persönliche Antwort. Die Antwort von Insa Wilke, der diesjährigen Anna Vandenhoek, Dozentin für Literaturkritik, das müssten wir sie direkt mal fragen. Aber in ihrem Vortrag Macht und Möglichkeit widmet sie sich eben genau dem. Sie widmet sich dem Zustand der Literaturkritik heute in einer Gegenwart, die von Populismus und Trump und gerade KI-gestützten Texten, was da alles im Orbit ist, wie die Literaturkritik sich da behauptet, was ihre Aufgabe derzeit ist und wie sie darauf vielleicht auch antworten kann und genau das, Literatur in ihrer Funktion für eine Gesellschaft eigentlich zu stärken, wie sie das tun kann, dem widmet sich Insa Wilke am 26. Oktober.
Und wir auch mal so ein bisschen die Qualitätskriterien. Nennt sich alles Literatur? Und wann ist sie von substanzieller Bedeutung, dass sie was macht? Dass sie bewegt, dass sie, egal ob jetzt das Gemüt oder den Kopf.
Das ist ja die Anforderung an Literaturkritik, die wir alle haben. Sie soll uns helfen, Texte einzuordnen. Sie soll schon mal vorsortieren, was es sich lohnt zu lesen oder was nicht. Natürlich ist Literaturkritik aber auch immer abhängig davon, wer da gerade kritisiert und mit welchen Kriterien man an Texte herangeht. Also das ist natürlich nichts, was man sehr einfach über einen Kamm scheren kann und wo es die eine richtige Antwort Antwort gibt.
Gab es ja auch entsprechend Aufruhr mit Dennis Scheck.
Oh ja, ist selbst immer wieder im Gespräch die Literaturkritik und das macht tatsächlich auch Insa Wilke. Sie befragt auch so ein, oder sie zeigt so ein bisschen auf, was an Anforderungen eigentlich an die Kritik selber gestellt wird und womit sie auch als Literaturkritikerin sich jeden Tag so rumschlägt. Soll sie kürzer sein? Soll die Literaturkritik länger sein? Soll sie nacherzählen oder eben nicht? Also auch da gibt es ja sehr viele Meinungen dazu, wie Literaturkritik heutzutage eigentlich zu sein hat. Die Literaturkritikvorlesung selber ist aber tatsächlich auch angekoppelt an ein Seminar. Also eigentlich ist das Seminar der Schwerpunkt und wir haben das Glück, da noch einen Vortrag mitzubekommen. Aber es geht bei Insa Wilke, glaube ich, auch sehr stark darum, ins Gespräch mit Studierenden zu kommen, die sich für Kritik interessieren und da weiter zu forschen und zu schauen, was passiert da eigentlich und unter welchem Druck arbeitet gerade eigentlich die Literaturkritik.
Beim Thema Aufruhr sind wir auch eine Menge engagierter Autorinnen am Werk. Zum einen mit Genderpunks, wo es um Rebellinnen geht, was ihre Identität angeht, ihre sexuelle Selbstbestimmung, ihr gesellschaftliches Standing. Das ist ja eine Frage, die hört nicht auf. Aber die Autorin schreibt ja auch so ein bisschen in früheren Jahren und Jahrzehnten.
Ja, genau. Kuku Schrapnell hat mit Genderpunks auch ein historisches Buch vorgelegt, in dem Kuku Schrapnell einmal schaut, was für non-binäre Figuren gab es eigentlich in der Geschichte, von denen wir heute gar nicht wissen und wie haben die damals eigentlich schon unser Verständnis von Gender und von Geschlecht gedehnt, zerborsten, wie haben sie damit gearbeitet und Kuku findet da einen ganz wunderbaren Ton, das zu beschreiben, der sowohl sehr liebevoll ist, aber gleichzeitig auch uns teilhaben lässt und hier und da auch so ein gelegentliches Augenzwinkern einbindet. Man kann sich damit sehr gut einfach diesem Thema und dem Gender-Nonkonformismus widmen und versteht, dass das einfach schon immer da war. Das ist keine Mode, die jetzt plötzlich aufpoppt, sondern das ist Teil unserer Gesellschaft schon immer gewesen und Kuku zeigt es uns und wir freuen uns sehr, dass Tobi Schiller dabei ist. Auch den kennt man als Autor. Er wird das Gespräch mit Kuku führen. Und das ist eine Kooperation übrigens mit dem Queeren Zentrum Göttingen. Das findet statt im Rahmen der Queeren Kulturtage und der Rote Buchladen ist auch mit dabei. Und ich glaube, es ist eine gute Gemeinschaftssache, die wir da auf die Beine bringen.
Es gibt noch ein sehr couragiertes, fast schon Streitgespräch. Da geht es auch um Lebensentwürfe und Positionen. Kinderwunsch oder auch nicht. Okay. Familienidyll oder Einzelkämpferin. Keine Unterstützung in weiter Flur, aber das Bedürfnis da ist, Kinder zu haben.
Wir sind auf der letzten oder vorletzten Buchmesse aufmerksam geworden auf Verena Güntners Medulla und Jade Yasemin Önders Antimüller. Zwei Bücher, die ein ähnliches Themenspektrum umkreisen, sich aber dem ganz unterschiedlich widmen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, eigentlich müssten die beiden doch zusammen aufs Podium und wir gucken mal, ob sie offen dafür sind. Jade Yasemin Önder und Verena Güntner haben sofort gesagt, ja, oh ja, da hätten wir Lust drauf, da sind wir dabei. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir einen Abend widmen können dieser großen Frage, Kinder kriegen, ja oder nein? Was mache ich mit einem Kinderwunsch? Wie spielt auch das Patriarchat noch hinein in den Kinderwunsch, den Menschen erleben können und dirigiert damit, ob gewollt oder nicht?
Und lässt dann die Frauen im Regen stehen.
Weil vielleicht der Partner für sich selbst entschieden hat, er möchte keine Kinder und entscheidet damit, aber für die Partnerin an seiner Seite gleich mit. Das ist ungefähr auch der Entwurf in Antimüller. Und in Medulla wiederum begegnen wir einer größeren Konstellation an Menschen und Paaren, in deren Zentrum schwangere Frauen stehen, die sich diesem Thema Kinder kriegen, Rollenmodelle innerhalb von Familien, überhaupt Familienmodellen ganz frisch widmen und sich da irgendwie nicht überholten Konventionen und beugen wollen, sondern dem einfach auch so ein bisschen die Breitseite zeigen. Und das ist sehr schön und wir sind sehr gespannt, wie die beiden sich austauschen werden über das Thema und auch über ihren literarischen Angang, sich dem zu widmen.
Das spielt in gewisser Weise auch der Abend mit hinein, der sich dem Opferbegriff widmet, bestimmten Zuordnungen, bestimmten Rollen und Mechanismen.
Weil es um gesellschaftliche Rollenvorstellungen und gesellschaftliche Zuschreibung geht, dann ja, dann haben die Abende auf jeden Fall eine Parallele. Um den Kinderwunsch selber gibt es bei Alice Hasters weniger, sondern sie widmet sich tatsächlich diesem Opferbegriff in unserer Gesellschaft und was mit dem Begriff Opfer für Wandlung und was wir anhand dessen auch für gesellschaftliche Transformationsprozesse ablesen können. Also sie schaut sich an, was wir früher als Opfer verstanden haben, wie wir heute den Begriff des Opfers benutzen und dass das einfach kein Begriff mehr ist, wo wir vielleicht so etwas wie Mitgefühl empfinden oder eine Form von Solidarität sofort entsteht oder wir das Gefühl haben, hey, da müssen wir unterstützen, sondern dass der Opferbegriff heute eigentlich in einer Gesellschaft, die immer mehr auf Härte und ich muss mich durchsetzen und vielleicht auch eine gewisse Form von Gewaltakzeptanz mitbringt.
Also selber schuld, wenn man sich zum Opfer machen lässt.
Genau.
Aggressiv drauf zu reagieren.
Genau, da ist das Opfer immer die Figur oder der gesellschaftliche Part, der eigentlich auf so einen Widerspruch oder Widerstand stößt, weil er Solidarität fordert, weil er Weichheit fordert, weil man eigentlich nicht gewillt ist, das zu akzeptieren, dass da jetzt jemand kommt und sagt, hey, wir müssen auch darauf gucken, was das eigentlich mit unserer Umwelt, mit Mitmenschen macht, wenn wir uns so und so agieren. Und diesen gesellschaftlichen Wandel, den betrachtet Alice Hasters, schaut sich an, was da passiert und kann darüber eine sehr gute Analyse unserer Gegenwart entfalten.
Die Frage, was kann Literatur bewirken, stellt ja auch Steffen Matos letztendlich an dem Abend erzählte Welt.
Ja.
Also diese Quo Vadis-Frage, die lässt euch scheinbar nicht in Ruhe.
Nee, die lässt uns auch nicht in Ruhe, das stimmt. Und die lässt offensichtlich auch die Literaturwissenschaft nicht in Ruhe. Steffen Matos wirklich ist ein Ziegelstein an Literaturgeschichte, uns mit erzählte Welt hingelegt hat und lohnt sich da drauf zu schauen, weil Steffen Matos nicht einfach nacherzählt, was in der Literatur der letzten Jahrzehnte seit dem Mauerfall passiert ist und was wir da vielleicht auch für Eklats oder Streitigkeiten und Debatten geführt haben, sondern Steffen Matos Perspektive ist tatsächlich immer die, wie wirkt Literatur und Gegenwart zusammen und zwar nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere. Also wie hat Gegenwart auf Literatur gewirkt? Wie hat aber auch die Literatur wiederum und die Debatten, die darum geführt wurden, auf die Gegenwart eingewirkt? Also er schaut sich dieses Wechselverhältnis an und begreift Literatur da auch als eine Art kultureller Praxis. Und das macht es so spannend, ihm zu folgen und zu schauen, was findet er da heraus über die Literaturgeschichte der letzten Jahre und wie funktioniert Literatur als Gesellschaftsmacherin oder als Kraft, die auch eingreifen kann in gesellschaftliche Entwicklung.
Eine widerständliche, eine widersprüchliche Kraft.
Vielleicht hat es auch mal die Katalysatorfunktion, dass das System beschleunigt oder nach oben spielt, die sonst viel länger gebraucht hätten. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten.
Ja. Aber dass sich immer Stimmen im besten Sinne zu Wort melden und sagen, guck mal oder frag nach.
Genau, es wird sehr deutlich, dass Literatur einfach dadurch, dass sie unsere Realität entweder abbilden kann, nicht so gut wie die Fotografie im Detailreichtum vielleicht, aber entweder sehr realitätsnah oder die Realität auch maximal überdehnen, überzeichnen, völlig neu erfinden kann, das erlaubt einfach so eine Art Experimentierbaukasten. Also ich kann unterschiedliche Dinge ausprobieren, ich kann unterschiedliche Ausgänge eines Problems mal durchspielen. Ich kann mir völlig neue Welten erschaffen, in der ich auch mal vielleicht mit den historischen Fakten einfach spielen kann und schauen kann, was wäre eine alternative Möglichkeit.
Und sie nochmal im besten Sinne neu sortiere und gucke, was für einen Befund ich daraus ermitteln kann.
Ja. Genau. Das ist tatsächlich etwas, was uns einfach super stark interessiert, natürlich, weil wir hier als Literaturhaus immer nach der Funktion von Literatur fragen und immer danach fragen, was Literatur für eine Gesellschaft, für eine Relevanz hat oder für eine Bedeutung hat. Und gerade dann in Zeiten wie diesen, wo man merkt, dass man so viel offene Fragen hat und unsicher ist, wie es weitergehen soll, da ist natürlich Literatur eine Kraft, die sagen kann, hey, ich habe ein Angebot. Ich habe keine Antwort, aber ich habe ein Angebot und vielleicht lohnt es sich, darüber nachzudenken.
Und das Thema jetzt nochmal aufzufrischen. Und das macht ja auch Lukas Rietschel. Wirkung und Nachwirkung von gesellschaftlichen Entwicklungen am Beispiel einer Kleinstadt in der ehemaligen DDR. Ne?
Sanditz ist die Stadt, die Lukas Rietschel entwirft, die ist fiktiv, aber das, was er uns beschreibt, ist tatsächlich sehr real. Wir reisen mit ihm eigentlich so seit den ausgehenden 70er Jahren mit und treffen auf ein Figurenpanorama, was sehr genau gezeichnet ist, sehr in seiner Ambivalenz gezeigt wird. Also es gibt nicht die klassischen 5 Klischee-Fächer, denen er sich da bedient und mit denen wir dann nochmal die Gegenwart oder die letzten Jahre durchmarschieren dürfen, sondern er macht das sehr viel differenzierter, schaut sich wirklich an, was waren die Entwicklungen, wie war Mauerfall, Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, wie wirkt das alles auf diese Gegend, auf diese Kleinstadt ein und was macht das mit den Menschen?
Das ist, glaube ich, die Frage. Was macht das mit den Menschen?
Genau, er lässt sich eben nicht dazu hinreißen, so eine sehr platte Antwort zu liefern und zu sagen, ja, und deswegen wählen jetzt alle AfD oder so. So ist es eben nicht
gemacht. Es macht was und das schauen wir uns an, was es macht.
Ne? Genau. Er spielt mit diesen Zeitebenen, er spielt mit den Figurenperspektiven. Der Roman entfaltet einen wahnsinnigen Sog, weil ich immer wieder auf eine andere Figurenperspektive treffe, immer wieder mal in eine neue Zeit und sehen kann, aber so sind die Entwicklungen mittlerweile verlaufen. Und das ist wirklich ein Gesellschaftsroman, der einfach die letzten Jahrzehnte betrachtet und wo man sehr viel nochmal versteht, was da in so einer Kleinstadt wie Sanditz eigentlich passiert und aufeinander prallt und was los ist, wenn der Tagebau plötzlich abgebaut wird oder so ein Dorf komplett verschwindet. Es ist ein Roman, der uns sehr begeistert hat und auf den wir uns sehr freuen, das hier besprechen zu können.
Es gibt ja noch einen Roman, der in der Geschichte noch weiter zurück guckt, bis in die Phase des Ersten Weltkrieges und dann ein ganz befremdendes Generationen-Duell beschreibt. Der Vater keine Kriegseuphorien entwickelt und der Sohn hingegen das so als Lustpotenzial fast betrachtet.
Total, aber ich glaube auch aus der Leerstelle heraus oder aus dem Nichtkönnen heraus in Norbert Steins Im ersten Licht ist die Konstellation so, dass der Vater seinen eigenen Sohn versehrt, damit dieser nicht in den Krieg muss. Und aus diesem nicht in den Krieg ziehen können, entwickelt sich dann so eine lebenslange Obsession mit dem Krieg. Auch irgendwas Pathologisches, dieses Gefühl, nicht dabei gewesen sein zu können oder nicht mitgemacht haben zu können, was natürlich aus unserer heutigen Perspektive völlig abstrus und fast absurd ist. Was aber angesichts der Debatten, die wir gerade wieder führen und angesichts der Remilitarisierung und der immer stärker werdenden militärischen Strategien, glaube ich, eine Frage ist, die, obwohl es ein historischer Stoff ist, gegenwärtig sehr viel zu sagen hat. Außerdem ist es Norbert Stein, also der schreibt Bücher, da schlackern einem die Ohren. Und auch literarisch ist das Ganze wirklich ein großer Wurf. Kein leichter Text, aber einer, der einen, glaube ich, zurücklässt mit einem sehr viel mehr, einfach mehr Verständnis, mehr Perspektive, mehr Sprachbewunderung.
Der ja. was mit einem macht.
Der macht was mit einem, auf jeden Fall.
300 Männer lässt Konstantin Richter aufmarschieren und damit ist er ja zurzeit in aller Munde, in allen Feuilletons. Da habt ihr Glück gehabt, dass ihr den Autor noch für einen Abend nach Göttingen einladen konntet.
Ja, wir hatten Glück, dass wir die Einladung ausgesprochen haben, bevor er den Deutschen Sachbuchpreis bekommen hat. Ich weiß nicht, wie sein Terminkalender mittlerweile aussieht, aber da sind wir sehr froh, dass Konstantin Richter mit 300 Männer kommt in unserer Reihe Wie reich ist das denn? Die machen wir ja gemeinsam mit dem Soziologischen Forschungsinstitut, angegliedert an die Uni. Diesmal schauen wir uns aber nicht den individuellen Reichtum an oder den Reichtum von amerikanischen Technokraten, sondern diesmal geht es tatsächlich um eine, zwar um die unsrige und um die sogenannte Deutschland AG, eine Gruppe von 300 Männern, daher auch der Titel, die einfach in den letzten Jahrhunderten die Geschicke Deutschlands und die Wirtschaft Deutschlands sehr stark bestimmt haben, via das Absprachen, Handschlag und Geklüngel.
So das ökonomisch profilierte Netzwerk.
Das Netzwerk, was dahinter steht und was tatsächlich auch mitgewirkt hat, ein bestimmtes Narrativ oder eine bestimmte Erzählung zu schaffen von Deutschland als solventer Wirtschaftsnation, als immer noch führende Wirtschaftskraft in Europa. Und Konstantin Richter hat lange an diesem Band gearbeitet und hinterfragt dieses Narrativ und stellt mit seinem Buch die Frage, stimmt das eigentlich noch? Also sind wir noch diese solvente Wirtschaftsnation oder müssen wir dieses Narrativ, was wir einfach aus den letzten Jahrhunderten mittragen und immer weiter kultivieren, müssen wir das nicht eigentlich mittlerweile hinterfragen? Wie reich ist Deutschland?
Es hieß ja Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, wir sind wieder wer. Dass man jetzt sagen müsste, wir waren vielleicht mal wer.
Und sind wir noch wer?
Und wer sind wir jetzt eigentlich?
Wer sind wir jetzt eigentlich? Genau, darum geht es diesmal in dieser Reihe. Wie reich ist das denn? Und wir gucken mal. Wie reich ist denn Deutschland noch? Und was verstehen wir eigentlich unter Reichtum? Und wie wird er gebildet oder verhandelt bei uns?
Ja, oder die Verteilung von Reichtum. Wie wird er verteilt? Ja, jetzt sehr extrem zuspitzt.
Die Schere geht weiter auseinander, das ist so.
Aufgeklärt statt aufgeregt. Also KI-Alltag und Pubertät.
Und Pubertät. KI haben wir alle ständig um uns und sind selber überfordert damit und wissen nicht, was das mit unserer Gesellschaft eigentlich was macht, was das mit unseren Arbeitsstrukturen macht, was das mit allem eigentlich macht. Und Madita Oeming, die wir alle bestimmt von ihrem Buch Porno kennen, hat sich der digitalen Pubertät zugewendet, die heute Jugendliche durchleben, ob sie wollen oder nicht. Und die ganz anders aussieht als die, die wir damals vielleicht hatten. Unsere Fragen wurden vielleicht von Dr. Sommer in der Bravo geklärt oder mit im besten Falle den Müttern oder den besten Freundinnen. Heute kann das ganz anders aussehen. Heute können Fragen in Klassenchats gestellt werden, wo natürlich überhaupt kein sicherer Raum gegeben ist, um sich Themen wie Sexualität, Geschlecht, Krankheiten, was weiß ich, was alles da dranhängt, die eigenen Identitätsfragen, die da zu besprechen, das kann tatsächlich sehr gefährlich werden. Es kann noch schlimmer ausgehen, wenn wir über Deepfakes nachdenken oder über eine KI-gesteuerte Bild-Porno-Kultur, die da auf Jugendliche heute einstimmt. Und Madita Oeming hat sich diesem Thema gewidmet und sagt, wir müssen da hingucken, wir dürfen eben nicht wegschauen und wir dürfen auch nicht alarmiert, aufgeregt durch die Gegend laufen, sondern wir sind angehalten, Jugendlichen den Umgang damit zu erläutern, ihnen bestimmte Hilfestellungen an die Hand zu geben und auch zu gucken, in welchem Raum bewegen wir uns da eigentlich.
Anstatt das Thema in dem Sinne medial öffentlich zu machen und ganz intime Räume zu okkupieren.
Es geht viel um Transparenz und es geht aber auch um das Einüben von gewissen Verhaltensweisen. Es geht bei Madita Oeming auch darum, juristische Dinge mal einzuordnen und ein bisschen Handreichung zu geben und dann eben halt uns auch selber anzuhalten, mal darüber nachzudenken, wie so eine digitale Pubertät eigentlich aussieht und was das macht.
Da klingt ja Anna Karenina in 100 Minuten wie eine leichte Reise durch ein ganz besonderes literarisches Kapitel.
Ja, Maike Rötzer kommt wieder mit einem Erzähl-Solo. Und das ist unsere Lesung vor Weihnachten, mit der wir uns in eine kleine Weihnachtspause verabschieden. Und wir haben uns überlegt, okay, was könnten wir machen zu Weihnachten oder vor Weihnachten? Und natürlich, wir hätten jetzt auch eine Weihnachtsgeschichte erzählen können oder so. Aber wir dachten, nee, wir bitten Maike Rötzer, uns Anna Karenina zu erzählen, diesen russischen Klassiker, in dem es um gesellschaftliche Erwartungshaltung geht, in dem es um Familienkonflikte geht, in dem es um Gerüchte geht, um Liebesgeschichten und Beziehungen, die gewollt oder nicht gewollt sind und so weiter. Alles, was man vielleicht auch an der heimatlichen Kaffeetafel zu Weihnachten mehr oder weniger wieder erleben kann. Und wir dachten, Maike Rötzer kann uns vielleicht vorher so ein bisschen läutern und uns zeigen, was so die Folgen davon sind und uns vielleicht ein bisschen gelassener in die heimatlichen Weihnachtsfeste entschieden.
Und das eben nicht in Form eines verfilmten Kostümschinkens.
Nein.
Sondern auch als Reise in eine historische Lebenswelt.
Genau, Kostümschinken, das sind weniger Maike Rötzers Sachen, zumindest nicht in ihren Erzählsolos, sondern sie ist tatsächlich sehr modern in ihren Erzählsolos und arbeitet diese Klassiker aus ihrer heutigen Perspektive auf. Sprachlich bleibt sie hier und da immer sehr nah da dran, also man hört das Material, was sie da bearbeitet, sehr stark durch, das macht sehr viel Spaß und gleichzeitig erlaubt sie sich aber hier und da durchaus auch den ein oder anderen Kommentar und die ein oder andere Einordnung und das macht sehr viel Spaß mit ihr, diese historischen Klassiker entweder erstmals zu erleben oder wieder neu zu erleben.
Es gibt noch ein kleines literarisches Fest, nämlich einen Debütantinnenball. Neuland, Entdeckungen.
Es erscheinen unfassbar viele gute Debüts in dieser Saison oder auch sind in der letzten schon erschienen und uns fiel die Auswahl wirklich nicht leicht. Aber wie gesagt, drei Menschen laden wir wieder einmal zu unserem Debütantinnenball ein. Und wir haben uns entschieden für Muri Darida, für Son Lewandowski und für Sophia Meerwald. Die drei haben, wie wir finden, fantastische Debüts vorgelegt. Die sind sprachlich so flexibel und innovativ und erzeugen so eine Spannung. Ich habe sehr große Leselust empfunden bei diesen drei Debüts. Und gleichzeitig verhandeln sie aber auch Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen wollten und die wir gut finden, die aber auch sehr unterschiedlich sind. Bei Muri Darida reisen wir nach Ungarn und in eine Familiengeschichte zurück, in der sehr viele Geheimnisse uns begegnen und auch der ein oder andere Schnaps getrunken wird. Bei Son Lewandowski sind wir plötzlich im Leistungssport und gucken uns an, was das eigentlich für eine ganz eigene Welt ist, da zwischen Disziplin und Auftrittsdrang und so. Das faltet nochmal so ganz eigene Regularien und öffnet so die Tür in einen ganz eigenen Bereich. Bei Sophia Meerwald und Sperrgut sind wir dann in einer utopischen WG, wo zwischen Astro-TV und Paprikasuppe so das ein oder andere gesellschaftliche Thema verhandelt wird und sich die Bewohnenden des Lusthansa, so heißt dieses Haus, so eine ganz eigene Lebensform geschaffen haben, die aber dann bedroht ist, weil der Abrissbescheid an die Tür klopft. Genau, das sind sehr unterschiedliche Themen, die aber alle so eine Fabulierlust verbindet. Und wir freuen uns sehr, dass wir die in so einer Art Schnelldurchlauf hier gemeinsam auf die Bühne bringen können.
Letztendlich komprimiert ihr dann einem Abend, was eigentlich das ganze Programm charakterisiert. Das ist unglaublich komplex differenziert in die verschiedensten Themen unterwegs ist, die irgendwas mit unserer Wirklichkeit zu tun haben oder zu tun haben könnten.
Ja, das ist interessant. Und gerade auch, dass dann diese jungen Stimmen genau das auch in der kondensierten Form eigentlich zeigen, was gerade in der Literatur vielleicht passiert. Nämlich dieses Ausschweifen in alle Bereiche und nach Erzählformen suchen, nach Möglichkeiten der Abbildung oder des Entwickelns von Sprache und Text irgendwie zu suchen. Ja, ich glaube, das wird ein großes Literaturfest dieser DebütantInnen, ja.
Und es gibt zum Abschluss noch mächtig Aufruhr mit Michaela Kohlhaas und das auch im Bündnis mit dem Deutschen Theater, was Kleist Erzählung in einer dramatischen Form auf die Bühne bringt.
Der Abschluss dieses Herbst- und Winterprogramms ist gleichzeitig der Auftakt des Kleist-Jahres 2027. Und wir freuen uns sehr, dass Heike Geisler mit Michaela Kohlhaas kommt, einer Überschreibung dieser berühmten Kleist-Novelle, in der sie den Protagonisten zu einer Protagonistin macht und schaut, was da passiert. Bei Kleist ist es ja eher der Wüterich, der mordend und brandschatzend durch die Gegend zieht, weil er sich im Unrecht sieht und auch tatsächlich ist und nicht davon lassen will, dieses Weltgericht zu halten, bis er sich im Recht wieder hergestellt sieht. Und Heike Geisler macht so ein Gedankenexperiment und macht den Michael Kohlhaas zu einer Michaela Kohlhaas, die eben nicht mit dem Schwert durch die Lande zieht und sich ihr Recht erkämpft, sondern die das in einer eher Widerständigkeit, in einer Abwehrhaltung, in einer Unkonventionalität sucht, diese Wiederherstellung einer neuen Welt oder diese Neueinrichtung einer Welt, die sie irgendwie in einer Falschentwicklung sieht. Und genau, wir haben uns mit dem Deutschen Theater Göttingen zusammengetan, die an dem gleichen Thema dran sind und sich natürlich auch für den Michael Kohlhaas interessieren gerade. Wir machen da gemeinsame Sache und bringen die Autorin und das DT zusammen und es wird eine Lesung mit theatralen oder performativen Interventionen geben. Das wird,
glaube ich, sehr schön. Ja, auch der Frage, wie viel Regelwerk brauchen wir eigentlich und können wir nicht einiges davon absägen?
Ja, welches Regelwerk ist vielleicht einfach verwachsen und verknurrt und passt gar nicht mehr auf unsere Zeit, ja.
Also, um sich auch ein bisschen freiere Aussichten zu schaffen.
Das wäre schön.
Es wird auf alle Fälle ein aussichtsreicher Literaturherbst und Winter im Literaturhaus.
Ja, wir haben viel vor und wir freuen uns sehr darauf und wir würden uns super freuen, wenn natürlich auch das ankommt und die Menschen Lust haben, das mit uns gemeinsam zu bestreiten.
Dann auf gutes Gelingen.
Dankeschön.